wirklich bist, heute ein Stück mehr. Und wir wollen im Anschauen deiner Herrlichkeit verwandelt werden, dir ähnlicher werden, dich widerspiegeln. Begegne uns heute ganz besonders, ganz neu, jeden Einzelnen von uns. Danke. Danke, Jesus Christus. Wir beten dich an. Du allein bist heilig. Du bist anbetungswürdig. Nur du allein. Dich preisen wir. Auf dich schauen wir. Von dir erwarten wir unsere Hilfe. Halleluja, Jesus. Auf dich setzen wir unser Vertrauen. Jesus, Gottes Sohn, Erlöser, Befreier, Helfer in der Not, Heiler, König aller Könige, Herr aller Herren, Halleluja, der, dem alle Macht gegeben ist im Himmel und auf Erden. Jesus, wir preisen dich, preisen dich. Wir preisen dich, unser Vater im Himmel, und geben dir alle Ehre. Was für ein Privileg, Kinder Gottes sein zu dürfen. Halleluja, zu dir zu gehören. Danke, Vater, für deine Liebe. Und für die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Danke, Heiliger Geist, dass du in uns wohnst. Uns Erkenntnis, Einsicht, Offenbarung schenkst. Jesus groß machst in unserer Mitte. Tröstest, ermutigst. Danke, Heiliger Geist. Wir preisen dich, Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen. Amen. Ihr dürft Platz nehmen hier vor Ort. Und ich möchte auch alle im Livestream begrüßen, willkommen heißen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr mit dabei seid. Ich möchte ein Wort Gottes mit euch teilen und möchte euch ermutigen, eure Bibeln aufzuschlagen, ob ihr eine digitale Bibel habt, so wie ich heute, oder eine, wo man richtig die Blätter rascheln hört und wo man was unterstreichen kann, also die herkömmliche. Aber es ist gut, wenn wir uns nicht irgendwie abgewöhnen von der Bibel, weil alles schon so präsentiert wird, alles ist an der Leinwand und so weiter. Also heute kriegt ihr nur die Adressen mitgeteilt und nicht mehr an der Leinwand, sondern bringt eure eigenen Bibeln mit. Okay? Gut. Also, unser Thema heute Morgen ist der Kampf um Anbetung. Und ich glaube, das ist der größte und wichtigste Kampf aller Zeiten. Von Anfang an ging es um diese Frage: Wen werden wir Menschen anbeten? Wir sind zur Anbetung geschaffen. Anbetung ist ein Austausch der Liebe zwischen Gott und uns. Anbetung ist Gemeinschaft. Anbetung hat etwas damit zu tun, dass wir ihn zurücklieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Anbetungswürdig ist Gott alleine. Und das ist das, was der Teufel von Anfang an bekommen wollte. Nämlich die Anbetung, die Jesus allein zusteht. Die unserem Gott, Vater, Sohn und Heiligen Geist alleine zusteht. Und so hat er einen Aufstand, eine Rebellion gegen Gott gestiftet. Er hat Adam und Eva dazu verführt, Gott zu misstrauen, ihn nicht länger anzubeten mit ganzem Herzen, sondern ihm zu misstrauen, ihm den Rücken zuzukehren, sich zu verstecken vor Gott. Das war von Anfang an ja das Ansinnen des Teufels. Und so sehen wir, dass dieser Kampf sich seitdem auch herzieht. Der Teufel hat es sogar gewagt, Jesus in der Wüste, als Jesus Mensch wurde und in der Wüste versucht wurde vom Teufel, so hat der Teufel es gewagt, Jesus dahingehend zu versuchen, vor ihm niederzufallen, um ihn anzubeten, und hat ihm dann die Reiche dieser Welt und schnellen Erfolg versprochen. Doch Jesu Antwort war sehr eindeutig und klar. Matthäus 4, Vers 10. Da spricht Jesus zu ihm: Weiche, Satan! Denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Und der Satan musste von ihm weichen, weil Jesus entschlossen gekontert hat, mit dem Wort Gottes gekontert hat und keinen Augenblick darüber nachgedacht hat, irgendwie einen Kompromiss einzugehen und Erfolg auf die schnelle Tour zu bekommen oder die Reiche dieser Welt zu bekommen. Ihm war ganz klar, Gott allein ist anbetungswürdig. Und wir lesen in der Geschichte des Volkes Israels auch immer wieder, wenn sie sich abgewandt haben von Gott, wenn sie Anbetung vernachlässigt haben, kam es zu Götzendienst, zu einem Niedergang, Gefangenschaft, sie wurden versklavt von anderen Völkern. Es ging ihnen nicht gut, wenn sie Anbetung vernachlässigt haben. Aber wenn sie zu Gott umgekehrt sind und Anbetung Gottes wieder den ersten Platz in ihrem Leben bekommen hat, dann kam wieder Segen, Sieg, Heilung, und Gott hat sich so mächtig zu seinem Volk gestellt, dass alle anderen Völker Respekt und sogar Angst vor ihnen hatten. Es ist immer wieder die Frage der Anbetung. Und auch gerade der Kampf der Endzeit, in der wir ja auch schon leben, ist die Frage, wen oder was beten wir an? Wer bekommt unsere Anbetung? Wenn wir das Buch Daniel lesen, ein prophetisches Buch auf die Endzeit hin, oder das Buch Offenbarung oder andere Propheten, werden wir feststellen, es ist immer wieder der Kampf um Anbetung. Und Jesus selbst hat im Johannes 4, Vers 23, als er im Gespräch mit einer samaritischen Frau war und da von Höchstchen auf Stöckchen dann die Frage kam, was ist eigentlich die richtige Form der Anbetung? Eure Leute sagen, man soll in Jerusalem anbeten. Unsere Leute sagen, dieser Berg, Gerizim, wäre der Ort der Anbetung. Was ist denn jetzt richtige Anbetung? Und dann antwortet Jesus, sagt, aber die Stunde kommt und ist schon da, wo die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden, denn der Vater sucht solche Anbeter. Die Zeit ist gekommen, sie ist schon da, und je näher wir der Wiederkunft Jesu nahen und auch der Endzeit nahen, in der wir ja schon leben, ist diese Frage immer klarer im Raum. Wen oder was beten wir an? Die Stunde kommt und ist schon da, wo die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten. Und der Vater sucht solche Anbeter. Der Vater sucht wahre Anbeter. Findet er heute wahre Anbeter hier? Bist du ein Anbeter Gottes von ganzem Herzen? Amen? Das ist die entscheidende Frage. John Piper, ein berühmter amerikanischer Theologe, hat es mal so formuliert. Mission exists because worship doesn't. Ich mach's mal auf Deutsch. Mission existiert oder ist notwendig, weil Anbetung fehlt. Also das Ziel von Mission, Evangelisation ist immer Anbetung. Und Gott hat es verheißen in seinem Wort, es kommt der Tag, wo Menschen aus allen Völkern, Stämmen und Nationen Gott anbeten werden. Es geht um Anbetung. Bei Evangelisation, Mission, Barmherzigkeitsdiensten, bei allem, was wir tun, was wir sind, wo wir uns und wie wir uns entscheiden, immer wieder, es ist die Frage der Anbetung. Wenn ein Mensch Jesus erkennt und Gott anbetet, dann beginnt er in seiner ursprünglichen göttlichen Bestimmung zu leben. Das ist das ultimative Ziel unseres Lebens, Gott anzubeten. Da geht es uns gut. Dafür sind wir geschaffen. Zu dieser Liebesbeziehung, zum Austausch der Liebe von Gott zu uns und wir zurück zu ihm. Ich möchte auf einige Aspekte der Anbetung eingehen. Was ist eigentlich Anbetung und worauf kommt es an? Anbetung ist nämlich nicht nur am Sonntagmorgen die wunderbaren Lieder hier zu singen, die unser Herz berühren und die uns, ja, wenn wir offen sind, auch wirklich so entführen in die Gegenwart Gottes. Das ist wie so ein Höhepunkt und das ist toll, in Gemeinschaft zusammen Gott anzubeten. Aber wenn es nur das ist, dann ist es nicht die wahre Anbetung. Es geht um mehr. Anbetung ist zuallererst Herzenssache. Jesus tadelt an einer Stelle die Menschen, die sich bemühen, Gottes Gebote bis ins Kleinste zu befolgen und doch mit dem Herzen weit weg von ihm sind. Wir können Anbetungsmusik um uns herum haben, im Ohr haben und mit unseren Herzen doch weit weg von Gott sein. Wir können uns bemühen, bis ins Kleinste alle Gebote und Ordnungen Gottes zu befolgen, vielleicht motiviert von Angst, von Schuldgefühlen, vielleicht von Stolz, dass wir doch ach so gute Christen sind und doch weit weg von Gott sein. Anbetung ist also eine Herzenssache. Matthäus 15, Vers 8. Da sagt Jesus, dieses Volk naht sich zu mir mit seinem Mund und ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir. An einer Stelle sagt Jesus sogar sinngemäß, das finde ich zum Kotzen. Also, wenn es nicht echt ist, wenn nicht unser Herz dahinter ist, wenn nicht unser Herz Gott anbetet, dann ist es geheuchelt. Anbetung ist zuallererst eine Herzenssache. Liebst du Jesus? Betet dein Herz ihn an? Dann wird sich das durchziehen durch alle Bereiche deines Lebens. Aber wir halten nochmal fest, in erster Linie, Anbetung ist eine Herzenssache. Und deswegen ist es auch eine freiwillige Entscheidung. Es ist ein Ausdruck von Liebe. Und Liebe kann man nicht befehlen, nicht verordnen. Liebe ist immer auch freiwillig. Anbetung ist eine Herzenssache. Zweitens, Anbetung ist für Gott. Oft missbrauchen wir Anbetung, weil wir dann doch uns selbst in den Mittelpunkt stellen. Und dann geht es um Musik und die Emotionen, die damit verbunden sind. Das ist nichts Schlechtes, da ist was Gutes. Das ist auch ein Segen, dass Musik unser Herz berührt. Aber wenn es nur darum geht, dass es dir gut geht und dass du irgendwie ein Wohlgefühl dabei hast, aber nicht Gott selbst die Anbetung gilt, nicht er im Mittelpunkt ist, sondern das, was dabei mit dir vielleicht irgendwie passiert, dann ist es auch am Ziel verfehlt. Anbetung ist für Gott und darum ist es auch nicht entscheidend, welcher Anbetungsstil und ob ich das mehr mag oder das bevorzuge und so weiter. Anbetung ist für Gott. Es ist entscheidend, dass Gott Freude daran hat, wenn wir ihn in unseren Gottesdiensten anbeten, wenn wir ihn mit unserem ganzen Leben anbeten. Johannes 12, Vers 3, da ist eine Geschichte aufgeschrieben von Maria, die Schwester von Lazarus und von Martha. Und diese Maria, lesen wir hier, hat Jesus verschwenderisch und großzügig geliebt und alles für ihn hingegeben. Ihre Anbetung war für Gott. Johannes 12, Vers 3. Dann nahm Maria ein Pfand echten köstlichen Nadensalböls, salbte Jesus die Füße und trocknete seine Füße mit ihren Haaren. Das Haus aber wurde erfüllt vom Geruch des Salböls. Ich will das nochmal erklären, was das bedeutet hat. Also, da sind Leute. Jesus ist da und plötzlich kommt Maria und nimmt ein Alabasterfläschchen mit kostbarem Nadenöl, was eine Frau in der damaligen Zeit vorbereitet hat für den Tag ihrer Hochzeit. Es war wertvoll, man kann da genauer nachlesen, ungefähr ein Jahresverdienst von einem Gutverdiener. Und sie nimmt das und denkt nicht viel drüber nach. Sie zerbricht dieses Fläschchen und gießt dieses Parfüm auf die Füße von Jesus und salbt seine Füße, trocknet sie sogar mit ihren Haaren ab und drückt damit ihre Anbetung, ihre Hingabe an, lässt es sich was kosten. Ihr ist es egal, was andere davon halten. Das war auch nicht besonders sittlich, als Frau vor einem Mann sich niederzuknien. Aber für sie war es nicht irgendein Mann. Sie wusste, es ist Jesus, es ist Gottes Sohn. Es ist Gott, wurde Mensch und ist unter uns. Und ihn will ich anbeten, ihm will ich meine ganze Liebe geben. Und was passiert? Die Menschen, was sagen sie? Judas war der Erste, der dann, also das hat er nicht mehr irgendwie gewechselt gekriegt. Er hat gesagt, ha, was passiert hier? Man hätte das doch verkaufen können und mit dem Geld ein Einkommen von einem ganzen Jahr, ich weiß nicht, 50.000 oder mehr. Man hätte damit doch so viel Gutes tun können, den Armen helfen können. Aber Jesus wusste genau, dem Judas ging es gar nicht darum, dem Armen zu helfen, sondern er war geldgierig. Er lebte nach dem Prinzip, Geiz ist geil. Und Jesus sagt, halt, stopp, mach dieser Frau keine Mühe. Er sagt zu ihr in Vers 7 und 8, da sprach Jesus, lass sie. Dies hat sie für den Tag meines Begräbnisses aufbewahrt. Denn die Armen habt ihr alle Zeit bei euch, mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Jesus sagt mit anderen Worten, sie hat es für mich getan. Lass sie in Ruhe. Anbetung ist für Gott. Es ist Hingabe an Gott. Mit Wort und Tat, mit Lippen, mit Liedern, mit Schätzen, die wir für ihn investieren. Aber wichtig ist, Anbetung ist für Gott. Egal, was andere darüber meinen, ob es wirklich wahre Anbetung entscheidet sich in deinem Herzen. Aus welcher Motivation hast du das getan? Amen. Anbetung ist für Gott. Ein nächster Punkt. Anbetung ist Gottes Werk. Jesus hat gesagt, der Vater sucht Anbeter, die ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Im Heiligen Geist soll die Anbetung geschehen. Nicht einfach nur eine Kopfsache, sondern Anbetung geschieht im Heiligen Geist. Deswegen, wenn du ein Anbeter Gottes sein willst, gib dem Heiligen Geist mehr Raum in deinem Leben. Wir können gleich nochmal darüber nachdenken, wie das ganz praktisch aussehen kann, dem Heiligen Geist, Gott selbst, mehr Raum zu geben. Alle Reaktion auf Gottes Liebe und Gegenwart ist Anbetung. Wenn wir wahre Anbeter sein wollen, können wir das nicht aus uns selbst heraus, sondern wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Wir beten ihn an, weil wir ihn anschauen in seinem Wesen, in seiner Herrlichkeit, in seiner Pracht, in seiner Macht, in seiner Treue, in seiner Liebe. Also wir beginnen uns damit zu beschäftigen, wer Gott ist. Und wir kommen in Faszination. Und Faszination führt zu Hingabe. Und das ist wirklich wahre Anbetung. Also Anbetung beginnt immer auch mit Gott. Es ist etwas, was Gott in unseren Herzen wirkt. In 2. Korinther 3, Vers 18, da steht geschrieben, dass wir im Anschauen seiner Herrlichkeit verwandelt werden in dasselbe Bild. Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Und wir beginnen, ihn zu widerspiegeln. Wir beginnen, Gott anzubeten. Seine Herrlichkeit wird sichtbar an uns. Wir werden ihm immer ähnlicher, weil wir ihn anschauen. Anbetung im Geist. Anbetung ist die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist, wenn wir Raum machen für Gott. Anbetung ist, wenn wir Gott anschauen und es fließt etwas zurück. Es berührt unser Herz und wir beginnen Gott anzubeten. Also Anbetung ist Gottes Werk. Anbetung ist Übereinstimmung. Jesus hat gesagt, der Vater sucht Anbeter, die ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Wir beten Gott an, wenn wir mit der Wahrheit Gottes, mit der Wahrheit seines Wortes übereinstimmen. Das ist Anbetung. Mit Gott übereinzustimmen, mit unseren Liedern, mit unseren Entscheidungen, mit unserem Lebenswandel, dass wir sagen, Gott, du hast recht. Ich orientiere mich an dir. Meine Entscheidung möchte ich treffen anhand deines Wortes, anhand dessen, was du sagst. Das ist Anbetung. Anbetung in Wahrheit, Anbetung in Übereinstimmung, Anbetung in Einheit mit Gott. Dass wir Gottes Meinung suchen, Gottes Sichtweise suchen in verschiedensten Situationen und Lebensfragen. Dass wir übereinstimmen mit Gott, das ist Anbetung. Und auch Übereinstimmung in unserem Leben, dass unsere Anbetung ganzheitlich ist, dass unsere Anbetung echt ist, dass unsere Anbetung am Sonntagmorgen genauso ist wie am Montag und Dienstag und Mittwoch und Donnerstag und Freitag und genauso, dass wir Anbeter Gottes sind, wenn gerade alles total gut läuft und unsere Seele jubelt und alles ist schön, wie wenn wir gerade richtig in Schwierigkeiten stecken und nicht den Ausweg kennen. Aber wir bleiben dabei. Wir beten Gott an. Wir lieben ihn. Wir achten ihn. Anbetung ist Übereinstimmen mit Gott und auch diese Echtheit, dass unser Lebenswandel übereinstimmt. Amen. Anbetung ist mächtig und das ist mein letzter Punkt. Anbetung ist mächtig. Gott sucht Anbeter, um sich mächtig an ihnen zu erweisen. Gott möchte Zeichen und Wunder seiner Gegenwart tun. Er sucht eine Landebahn, wo er wirken kann, wo der Himmel die Erde berührt und wo das, was im Himmel Realität ist, auf Erden auch passiert, wo die mächtigen Taten Gottes geschehen. Und das geschieht in Anbetung. Anbetung ist mächtig. 2. Chronik 16, Vers 9. Diese Stelle habe ich dick unterstrichen bei mir und in der Bibel nochmal vorne reingeschrieben von Hand. Denn die Augen des Herrn durchstreifen die ganze Erde, um sich mächtig zu erweisen an denen, deren Herz ungeteilt auf Gott gerichtet ist. Gottes Augen durchstreifen die ganze Erde. Und er sucht Menschen, die ihn ehren und achten, die ihn anbeten, die ihm hingegeben sind, um sich mächtig an ihnen zu erweisen, um seine Kraft und Liebe zu demonstrieren. Durch Anbetung berührt der Himmel die Erde. Gott offenbart seine Macht. Möchte zum Schluss noch eine Geschichte aus der Bibel erzählen, wo das so richtig deutlich wird. Und zwar ist es die Geschichte von Paulus und Silas, aufgeschrieben in Apostelgeschichte 16. Paulus und Silas werden ausgesandt auf ein Reden Gottes hin. Paulus hatte eine Vision und in dieser Vision hat er einen Mann aus Mazedonien gesehen, der zu ihm gesprochen hat, komm herüber. Ja? Und aufgrund dieser Vision und unter Fasten und Gebet hat die Gemeinde Paulus und Silas auf eine Missionsreise nach Europa geschickt. Das war die erste Missionsreise nach Europa. Sie kommen nach Mazedonien und sind in der Stadt Philippi angekommen, suchen gottesfürchtige, also suchende Menschen, offene Menschen für den Glauben und finden tatsächlich an einem Ufer einige Frauen, die sich regelmäßig treffen, die gottesfürchtig sind, die eine Art Gottesdienst dort feiern. Jüdische Frauen und unter ihnen auch eine heidnische Frau namens Lydia. Sie finden sie und erzählen ihnen von Jesus Christus, von der Erlösung, die wir in ihm allein haben, vom Heiligen Geist, den wir empfangen können, um in der Kraft des Heiligen Geistes ein neues Leben zu führen. Und diese gute Frau Lydia öffnet ihr Herz für Jesus, sie nimmt Jesus auf und sie wird auf der Stelle auch getauft. Sie lädt Paulus und Silas zu sich nach Hause ein und da entsteht dann die erste Hausgemeinde in Europa. Wusstet ihr das? Also total stark, also ein richtiges Abenteuer. Gott wirkt in mächtiger Weise. Und auf einmal, als sie da unterwegs sind, auf dem Marktplatz, kommt eine Frau mit einem Wahrsagergeist. Und da merken wir schon, da dreht es sich wieder um die Frage der Anbetung. Wird hier Jesus angebetet oder irgendwelche anderen Geister und Mächte? Und diese Frau hat angefangen, wahrzusagen. Und in dem Fall stimmte das sogar, was sie sagte. Sie sagte nämlich, diese Männer sind von Gott. Das sind Männer Gottes. Eigentlich nicht schlecht, so würde man denken, so eine Publicity zu haben von einheimischen Leuten. Hier, das sind Männer Gottes. Aber Paulus durchschaut, in welchem Geist sie das tut. Und er erkennt, dass dämonische Mächte dahinter sind. Und er stoppt diese Frau. Und im Namen von Jesus Christus vertreibt er die Dämonen. Und plötzlich wendet sich das Blatt gegen sie. Bis jetzt waren sie gut angenommen. Es gab sogar positive Presse. Die Herzen sind aufgegangen. Ganz schnell ist eine kleine Gemeinde entstanden. Aber auf einmal wendet sich das Blatt gegen sie, weil diese gute Frau war angestellt bei jemandem, der seine Geschäfte damit gemacht hat. Und er erkannte und merkte, hey, mein Geschäft ist jetzt dahin. Ich kann mein okkultes Geschäft nicht mehr weitertreiben. Ich kann nicht mehr Geld damit machen. Und deswegen hat er die Bevölkerung aufgebracht gegen Paulus und Silas. Und es hätte nicht viel gebraucht. Die wären da gesteinigt worden. Auf jeden Fall wurden sie ordentlich verprügelt und landeten zu guter Letzt im Gefängnis in Philippi. Und nicht nur irgendwie im Gefängnis, sondern im Hochsicherheitstrakt, an Händen und Füßen gefesselt. So, und jetzt stellt euch diese Situation mal vor. Moment, was haben wir falsch gemacht? Gott hat eine Vision gegeben. Wir haben gebetet, gefastet. Die Gemeinde hat uns ausgesandt. Gott hat das so stark bestätigt. Menschen sind zum Glauben gekommen. Taufe. Was ist hier los? Haben sie angefangen, gegen den Teufel anzukämpfen, vielleicht? Oder sind sie resigniert, verzweifelt und gesagt, ja, wenn wir hier jemals heile rauskommen, nichts wie weg hier. Nein, die haben etwas anderes getan. Wahrscheinlich erstmal ganz leise. Halleluja, Halleluja. Halleluja, 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 Halleluja. Und sie fingen an, ein Halleluja für Gott zu singen. Sie fingen an, Gott zu loben und zu preisen und anzubeten. Mitten im Gefängnis, wo sie bedroht waren und ihnen Todesstrafe gedroht hat. Sie fingen an, ein leises und dann immer stärker und immer lauteres Halleluja zu Gott zu singen. Amen. Anbetung ist mächtig. Wisst ihr, was passiert ist? Einige kennen die Stelle, ja? Andere vielleicht nicht, aber sich das nochmal vor Augen zu führen. Auf einmal kommt ein mächtiges Erdbeben. Ihre Fesseln fallen ab. Die Mauern shaken, also erschüttern. Und sie sind frei. Der Gefängniswärter dachte, oh nein, was ist hier passiert? Und er ahnt, dass ihn das Kopf und Kragen kosten wird. Er will sich schon das Leben nehmen. In Panik rennt er in dieses Gefängnis. Und Paulus ruft ihm zu und sagt, tu dir nichts an, wir sind alle da. Alle sind da, du musst dich nicht selbst umbringen. Dieser Mann ist einfach nur platt und er lädt Paulus und Silas zu sich ein, nach Hause. Er pflegt sie, wäscht ihnen die Füße und fragt sie dann, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Ich will diesen Jesus, den ihr anbetet, kennenlernen. Was muss ich tun, um auch ein Anbeter des wahren Gottes zu werden? Und Paulus und Silas reden dann mit ihm und sagen, Du musst Jesus Christus als deinen Retter und Herrn annehmen, im Glauben. Und dann wirst du und dein ganzes Haus, deine Familie gerettet werden. Und das hat er dann auch getan. Und Bekehrung ist ausgebrochen an dieser Stelle. Und eine Erweckung. Was für ein Hammer, was da passiert ist. Ich kürze diese Geschichte einfach mal ab. Aber ich will einfach nur zeigen, wie mächtig Anbetung ist. Und manchmal ist es so, geht es uns so in unserem Leben, dass es uns gar nicht danach ist, Halleluja zu singen, anzubeten, dass die Lebensumstände alles andere als Anbetung in uns hervorrufen. Wenn Zweifel nagen, wenn wir uns fragen, warum Gott, warum hast du das zugelassen? Gott, hast du nicht aufgepasst in dieser Situation? Wenn Schmerz da ist, Verlust, Leid, wenn die Frage da ist, ist Gott immer noch gut? Wenn Ängste da sind, wir uns bedroht fühlen, uns Unrecht geschieht, wenn wir einsam sind oder wenn uns alles viel zu viel wird. In verschiedensten Lebenssituationen, wenn wir gerade dabei sind, die Kontrolle zu verlieren und alles, was bis jetzt funktioniert hat, funktioniert nicht mehr und wir nicht aus noch ein wissen. In solchen Situationen, aber auch genauso in Situationen, wo wir Erfolg haben, Überfluss haben und es gerade so richtig gut läuft. Immer in jeder Situation steht die Frage der Anbetung. Wen oder was beten wir an? Wie gehen wir um mit unseren Ressourcen an Zeit und an Geld? Umgang mit Beziehungen, mit Sexualität, mit Begierden, mit verschiedensten Situationen, Umgang mit Schwächen und mit Stärken und auch Umgang damit, wenn wir uns versündigt haben, wenn wir gefallen sind, wenn der Feind uns mit Verdammnis erwürgen möchte, dass wir nicht mehr zu Gott uns trauen, sondern dass wir von Gott weglaufen wollen. Die Schuldgefühle sind da, Scham, die uns quält. All diese verschiedensten Situationen. Wenn das so in unserem Leben ist, ob es gerade richtig gut läuft oder ob wir richtig down sind, egal. In jeder Situation ist immer diese Frage, was machen wir damit? Wird unser Herz Gott anbeten? Fangen wir doch mit einem leisen Halleluja an. Also ich glaube, dass Paulus und Silas im Gefängnis nicht gleich ein lautes Halleluja hatten. Sie wurden richtig verdroschen. Sie hatten Schmerzen. Blut floss. Sie fühlten sich unrecht behandelt, misshandelt. Sie waren festgekettet an Händen und Füßen und es drohte ihnen der Tod. Ich glaube nicht, dass es irgendwelche Übermenschen waren, die, oh, Halleluja. Ich glaube, dass es wirklich mit einem ganz leisen Halleluja anfing. Aua, Halleluja. Mit einem Autsch, Aua, Halleluja. Sie haben sich wahrscheinlich mal vorgestellt, wie wäre das, wenn Gott nicht da wäre? Also, was mir sehr hilft, in verschiedensten Situationen, wo es echt auch manchmal hart ist, mir vorzustellen, wenn Gott jetzt nicht da wäre, wie viel schlimmer wäre das alles. Aber weil Gott da ist, habe ich Hoffnung. Ich glaube, so ging es auch Paulus und Silas, dass sie sich gesagt haben, schlimm. Keine Ahnung, ob wir hier lebendig rauskommen. Aber Gott ist da. Halleluja. Aua. Ah. Halleluja. 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 Und dann, wenn man dann nicht alleine ist, sondern dann schon zwei sind. Halleluja. 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 Und plötzlich wird es zu einem überzeugten und festen und begründeten Halleluja. Und Hoffnung erwacht. Ich erinnere an den letzten Sonntag. Es ist so wichtig, dass wir in verschiedensten Situationen unseres Lebens einfach erstmal begreifen und wissen, es geht immer um die Frage der Anbetung. Wen oder was werde ich anbeten? Was ist mir wichtiger als alles andere? Wo suche ich meine Hilfe? Woran orientiere ich mich? Was gibt mir Sicherheit? Ist es Gott und seine Liebe? Oder sind es die Lebensumstände oder Menschen, die mir irgendwas versprochen haben? Also es ist so wichtig, dass wir in jeder Situation unseres Lebens dem Heiligen Geist Raum geben. Und selbst wenn es ein leises Halleluja ist, dass wir damit beginnen. Dass wir uns darauf besinnen. Gott ist da. Ich bin in Gottes Hand. Nicht schönreden. Ja, es ist alles schlimm. Aber Gott ist da. Halleluja. Und Jeshua haben wir heute gesungen. Ne? Dass wir anfangen, Gott anzubeten. Wie kann uns das gelingen? Ich will ein paar praktische Tipps noch geben. Gute Gewohnheiten kultivieren. Das ist so wichtig. In guten und in schlechten Zeiten gute Gewohnheiten zu kultivieren. Ganz praktisch, was kann das sein? Immer wieder neu, am besten jeden Tag, stille zu werden vor Gott. Lass mal alles los, lade den Heiligen Geist ein, komm zur Ruhe bei Gott. Was mir total geholfen hat, auch es ist kultiviert worden in schweren Zeiten meines Lebens, dass ich mir einen Sessel hingestellt habe im Wohnzimmer am Fenster nach draußen, da ein Vogelhaus aufgestellt habe in der Nähe von einem Baum. Und morgens das Erste, was ich tue, wenn der Kaffee fertig ist, dass ich mich da hinsetze und einfach meinen Schnabel halte und gar nichts mache, rausschaue. Und so oft wird mir einfach bewusst, die Vögel kommen, picken was und ich denke, ja, so wie Gott für die Vögel sorgt, sorgt er auch für mich. Wie wunderbar ist doch alles, was Gott geschaffen hat. Gott, ich bin einfach nur hier. Du bist da. Und mit der Zeit, irgendwann fange ich an, in der Bibel zu lesen, Gott zu mir sprechen zu lassen, eine Gitarre zu nehmen, ein Lobpreislied zu singen oder manchmal auch nur eine längere Zeit einfach nur da zu sein, meinen Kaffee zu genießen und vor allen Dingen mir der Gegenwart Gottes bewusst zu werden. Es ist so wichtig, dass wir gute Gewohnheiten kultivieren. Nicht erst, wenn irgendwie alles ganz schlimm ist, sondern in guten und in schlechten Zeiten. Wir brauchen gute Gewohnheiten. Lies mal die Bibel. Höre eine glaubensstärkende Predigt. Lass deine Gedanken sich an dem Wort Gottes ausrichten. Komm mal raus in die wunderschöne Natur, geh mal spazieren und vielleicht auch ganz alleine mit Gott spazieren zu gehen. Mach mal etwas Neues, durchbrich mal diesen Stress des Alltags und werde dir der Gegenwart Gottes bewusst. Schau mal nach, wofür du Gott danken kannst. Also für mich immer das Erste und Wichtigste, wofür ich Gott danke. Gott, ich danke dir, dass du da bist. Wenn ich mir vorstelle, ein Leben ohne Gott, da graust mir vor. Einfach nur die Tatsache, dass Gott da ist. Das macht schon einen großen Unterschied. Und wenn ich anfange, dann nachzudenken, wo Gott sich in Treue und Liebe erwiesen hat, wo Gott mich schon durchgeführt hat, was Gott zugesagt hat in seinem Wort, dann komme ich immer mehr vom Denken zum Danken. Und dazu möchte ich auch sehr ermutigen. Ja, triff dich vielleicht mit einem guten Freund oder einem Seelsorger und mach mal einen Spaziergang, red mal über die Dinge, die dich bewegen, beschäftigen. Und frag nach Gelegenheiten, wo du anderen Gutes tun kannst. Das ist so wichtig, dass du dich nicht so sehr um dich selber drehst, sondern die Beziehung zu Gott, der Lackmustest der Echtheit deiner Beziehung zu Gott ist, wie gut du in Beziehung mit anderen bist und wie gut du auch im Namen Gottes einfach auch an andere denkst und dich für sie einsetzt und kümmerst. Das zeigt die Echtheit deiner Beziehung zu Gott. Das waren so ein paar Tipps und Gedanken und ich möchte mit euch jetzt auch zum Abschluss dieser Predigt kommen und sie mit einem Gebet und mit einem Lied abschließen. Und dieses Lied sagt, ich rufe Halleluja, leise und dann immer lauter, inmitten eines Sturms, was auch immer geschieht, erwecke ein Halleluja in dir, erwecke das Lob Gottes in dir. Richte deinen Blick aus auf Jesus. Das macht den Unterschied. Darum geht es. Das ist der wahre Kampf in deinem Leben. Du bist zur Anbetung Gottes geschaffen. Weiß nicht, was deine Situation ist, wo es dir richtig schwer fällt, ein Halleluja zu Gott zu rufen, wo du gerade deine Kämpfe hast. Aber gerade in diesen Bereich hinein möchte ich beten, dass das Lob Gottes aufsteigt, dass du Gott vertrauen kannst in diesem Bereich deines Lebens. Dass Gott dir hilft, gute Gewohnheiten zu kultivieren, zur Ruhe zu kommen bei Gott, dir seiner Gegenwart bewusst zu werden, ein wahrer Anbeter Gottes zu sein. Das ist dein größtes Glück. Manchmal musst du deiner eigenen Seele dann auch sagen, wie David es getan hat, lobe den Herrn, meine Seele. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Dich selbst aufzufordern, Gott zu loben, ihn an die erste Stelle deines Lebens zu stellen. Willst du ein wahrer Anbeter Gottes sein? Willst du diesen Kampf um Anbetung in deinem Leben gewinnen? Willst du ein Anbeter Gottes sein? Seht ihr, geht schon mal eine Hand hoch. Vielleicht gibt es ein paar mehr Hände, die sagen, ja, ja, das will ich. Das wird mir jetzt neu bewusst. Das will ich. Dann darfst du gerne einfach mal aufstehen und mit mir zusammen beten. Und das Gebet schließt dann ab mit einem Lied, in dem du einfach nochmal ganz persönlich mit Gott reden kannst und ja, ein Halleluja ausrufen kannst. Jesus Christus, ich danke dir von ganzem Herzen. Du hast uns zur Anbetung geschaffen, zur Gemeinschaft mit dir. Und das ist unser größtes Glück, dich zu kennen. Danke, dass du da bist. Mitten in unserem Leben, sogar durch deinen Geist in uns wohnst. Und die Anbetung Gottes in uns erwächst. Und ich bete, dass ein Halleluja erweckt wird, jetzt in jedem einzelnen Herzen, in jeder einzelnen Lebenssituation. Ob gut oder schlecht, aber du bist da. Ich bete, dass der Geist der Anbetung, des Lobpreises in jedem Herzen erweckt wird, gerade jetzt. In Jesu Namen. Ich rufe Halleluja. Ich rufe immer lauter. Halleluja.